Wow, das war ja mein furioser Aufsatz. Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich habe heute eine lange Radtour unternommen. Von Berlin-Schöneberg aus bin ich in den äußersten Südosten der Stadt gefahren, in einen der malerischen Ortsteile hier in den großen Wäldern, wo, wie ich gerade gesehen habe, erst zwei der interessantesten jungen deutschen Pianistinnen wohnen, wobei ich jetzt nur mit einer verabredet bin, nämlich Kiveli Dörten. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Sehr, sehr
mit
gerne.
Mit großem Corona-Abstand. So, und jetzt sind wir aus dem Keller, wo der Flügel steht, ins Wohnzimmer gegangen und werden jetzt hier unser Gespräch weiterführen. Als allererstes vielleicht die Frage, bevor wir ins Thema einsteigen. Wenn man deinen Namen hört oder liest, vielleicht vorweg noch, wir haben uns mal kennengelernt vor einiger Zeit und sind beim Du sofort gelandet und bleiben jetzt auch dabei. Wenn man deinen Namen liest und hört, stellt sich natürlich sofort die Frage, wie kommt eine Rheinländerin, du bist ja in Düsseldorf geboren,
genau,
und aufgewachsen, zu dem Vornamen Kiveli?
Ja, also ich bin halb Griechin, meine Mutter ist Griechin und sowohl meine Schwester und ich haben mythologische Vornamen, Danai und Kiveli. Und Kiveli ist eine phrygische Gottheit gewesen, die als praktisch die Griechen die Mythologie mit eingenommen haben, haben sie diese Gottheit übernommen und haben sie umgetauft auf Rhea. Und Rhea ist die Mutter von Zeus und Poseidon und Hades und 6 von den 12 Göttern des Olymp und die Frau von dem Titan Kronos. Also eine sehr, sehr, sehr machtvolle Göttin auf jeden Fall in der griechischen Mythologie. Ja, also deswegen, daher kommt der Name.
Lass uns doch gedanklich noch mal ein Jahr zurückgehen in den Januar 2020. Und da hattest du das Studium fertig oder fast fertig oder wie auch immer. Du bist nach Berlin gezogen, hast wahrscheinlich gedacht, hurra, jetzt die erste CD unter deinem eigenen Namen ist eingespielt, wird demnächst rauskommen. Das Molivos Festival, das du mit deiner Schwester gegründet hast und auch leitest, das hat geblüht. Und der Konzertplan, der füllte sich oder war schon gefüllt mit einigen interessanten Konzerten. Er hat gesagt, jetzt geht die Karriere richtig los mit 24 Jahren. Ja, und dann ist doch alles ganz anders gekommen.
Genau, also dann kam erstmal die Pandemie. Ich glaube, dass wir alle auf der ganzen Welt sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben, was die Unvorhersehbarkeit von dieser Pandemie angeht und auch auf dieses wirklich einschneidende Erlebnis, weil das natürlich jeden Lebensbereich einfach beeinflusst hat. Und zwar wahrscheinlich erstmal ins Chaos beeinflusst hat. Es war sicherlich erstmal natürlich eine Zeit, wo man sich auf nichts irgendwie verlassen konnte, auf keine existierenden Konzerte oder auf nichts, wo man normalerweise sein Leben drumherum strukturieren konnte. Ich meine, selbst die Geschäfte waren dann zu, man konnte sich mit keinen Freunden treffen. Also auf so vielen Ebenen musste man einfach erstmal umdenken. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass in jeder so einer Krise, und das ist auch historisch irgendwie belegbar und irgendwie beobachtbar, liegt natürlich immer auch eine ganz große Chance. Und es liegt immer an der Person, die Krise gerade erfährt, wie man mit dieser Krise umgeht. Und ob man einfach sich hängen lässt und irgendwie nur das Negative darin sieht oder ob man es irgendwie schafft, kreativ zu werden und innovativ zu sein und aus diesem Chaos stärker herauszukommen. Und es gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten, wie man das in so einer Pandemie machen oder vielleicht nicht machen kann, weil man so stark begrenzt ist. Aber ich glaube, vieles ist auch einfach, liegt in der Perspektive, um nicht zu denken, ich war auf so einem Weg und muss jetzt wieder komplett neu anfangen oder so. Nicht auf diese Art zu denken, sondern zu denken, naja, ich habe die Kraft meiner Perspektive und meiner Positivität und Optimismus zu schauen, wie es mich psychisch auch beeinflusst. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sehr, sehr viel Kraft draus schöpfen kann, auch ein neues Selbstvertrauen gewinnen kann, dass man sagt, egal was passiert von außen, ich lasse mich davon nicht runterkriegen.
Hm. Aber du hast ja keinen Lehrauftrag, du hast kein festes Engagement, du unterrichtest nicht, du lebst von Konzerthonoraren.
Absolut,
und ja, die sind alle weggefallen.
Naja,
das
also
ist ja schon bedrohlich, oder?
Ich habe insofern vielleicht das Glück, dass ich nicht von Musikern großgezogen wurde, sondern von Leuten, die beide Wirtschaft studiert haben. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben Wirtschaft studiert, BWL und VWL. Und deswegen war eine gewisse verantwortungsbewusster Umgang mit Geld eigentlich schon immer ein Thema und schon immer der Selbstverständlichkeit bei uns. Also ich erinnere mich, als ich noch viel kleiner war und irgendwie 12 oder 13 Jahre alt und schon deutlich kleinere, aber Honorare bekam für meine Konzerte, gab es immer die Regel, ich durfte nur, ich glaube, das waren 20% von meinem Honorar benutzen, also für irgendwas, was ich wollte. Und die anderen 80% wurde in irgendein Konto für mich eingezahlt, womit ich dann auch anfangen konnte, als ich dann angefangen habe zu studieren. War das natürlich fantastisch, schon etwas Zurückgelegtes zu haben. Also deswegen so eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein, wie man mit Honoraren umgeht, auch in einer Zeit, wo alles fantastisch läuft und alles boomt, war schon immer auch in mir drin. Deswegen insofern, klar war das auf jeden Fall eine Umorganisation, ein Umdenken, auch ein ganz, ganz anderes Gefühl, auf einmal in Erspartes eintauchen zu müssen, was man normalerweise sich für persönliche Krisen und nicht globale Krisen, sag ich mal, eigentlich vorgesehen hatte. Aber trotzdem war ich zum Glück aufgrund dessen halt aus all den Honoraren, aus all den Sachen, die ich geschafft hatte, bis dahin jetzt nicht komplett irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden, sondern hatte schon etwas, auf was ich mich verlassen konnte. So.
Wie kannst du denn jetzt dieser ganzen Zeit etwas Positives abgewinnen? Also was machst du jetzt konkret? Wie motivierst du dich zum Üben, zum Spielen, wenn man gar nicht weiß, wann es wieder weitergeht?
Ich glaube, es hat wirklich etwas mit ständigem Perspektiven anpassen zu tun. Natürlich gibt es Momente, wahrscheinlich die allerschwersten Momente sind die Momente, wo man wieder eine Konzertabsage bekommt, wo man sich dachte oder wo man sich getraut hat zu hoffen, vielleicht geht es ja dann wieder. Irgendwie, wenn jetzt Ende Januar wieder eine Absage kommt, wo man Anfang Dezember dachte, vielleicht ist es ja bis dahin wieder vorbei oder sowas. Und natürlich ist es hat man eine ganz, ganz andere Attitüde zum Üben und zum Musikmachen, als man es vielleicht genau vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hatte, wo man wirklich von Konzert zu Konzert geübt hat und so weiter. Aber ich glaube, also ich habe mir das eigentlich für mich so selber zusammengereimt, dass es eigentlich das Ganze in gewisser Weise auch wieder ein bisschen puristischer sehen kann. So, warum macht man eigentlich Musik? So, macht man Musik, um Honorare zu bekommen, und macht man Musik, um vor ganz, ganz vielen Menschen Musik zu machen? Sicherlich ist dieser Aspekt, das mit vielen Menschen zu teilen, ein zentraler Aspekt, der auch wirklich ein Verlangen ist, also das ein Bedürfnis ist. Aber es gibt natürlich auch das extrem große Bedürfnis des Ausdrückens. Und das Ausdrücken, das kann man sowohl allein in seinem stillen Kämmerlein machen, als auch vor anderen Leuten. Und das hat beide individuelle Elemente, die sehr wichtig sind. Auch das Ausdrücken für sich alleine. Das heißt, für mich war das auch in gewisser Weise nochmal eine Chance, nochmal zu reflektieren, so, warum bin ich jetzt eigentlich nicht Rechtsanwältin oder sowas in Richtung, warum? Und vielleicht sogar, um es mal ganz zu überspitzen, sollte ich vielleicht Rechtsanwältin sein? Aber es wird natürlich sehr, sobald man sich diese Frage stellt, gibt es ja ein sehr, sehr tief instinktives Antworten darauf, was einfach diese Künstlermentalität und die Künstleridentität natürlich, woher sie kommt. Und die gibt es natürlich sowohl im Zusammenhang mit dem Konzertmarkt, aber natürlich auch unabhängig davon. Und darauf konzentriere ich mich mehr.
Das heißt, du kannst aber auch erfüllt Musik machen, ganz alleine für dich.
Ich glaube sicherlich, dass wenn es jetzt irgendwie so sein würde, dass mir jetzt jemand sagt, das ist das Einzige, was du machen kannst, also sagen wir mal, ich krieg irgendwo anders mein Geld her und ich spiele, dann würde mir sicherlich was fehlen. Also ich würde mich selber anlügen, wenn ich sagen würde, dass mir dann nicht etwas fehlen würde. Weil es gibt etwas ganz, ganz Einzigartiges, was das Musikmachen in Zusammenhang mit einem Publikum ergibt, was unersetzbar ist. Also da würde ich mir selber was vormachen, wenn ich sagen würde, das reicht für mich einfach. Im Gegenteil, eigentlich dadurch, dass wir jetzt ausgehungert sind von diesem Event, intensiviert es eigentlich so stark die Wertschätzung davon, wenn man das wieder machen kann. Ich habe das ganz stark gemerkt, als dann im Sommer, als es ja wieder ein bisschen aufgelockert wurde und einige Events gingen wieder mit viel, viel kleineren Publikumszahlen, wo man dann zum Beispiel zwei- oder dreimal ein Konzert gespielt hat mit einem jeweils ein Drittel gefüllten Saal, um es irgendwie hinzukriegen, dass dann der Saal in den dreimal, sagen wir mal, voll war, hat man trotzdem gemerkt, so, selbst wenn der Applaus, ich sag mal, mager klingt, weil das halt ein Drittel gefüllt ist und irgendwie ist natürlich was anderes ist, diese Dankbarkeit einfach, diese unlenkbare Situation von, es trifft Musik, Künstler und Zuhörer aufeinander und was dann passieren kann. Und natürlich ist es ein ganz zentraler Aspekt des Musikmachens. Also es reicht natürlich nicht ausschließlich dieses Musikmachen im stillen Kämmerlein. Aber ich finde, und das ist das, was ich meine mit Perspektive, vielleicht ist der Aspekt von Musik alleine machen im stillen Kämmerlein etwas, was eigentlich sehr stark fehlt, wenn man im normalen Konzertwesen unterwegs ist und sich ständig auf das nächste Konzert vorbereiten muss. Also kann man wiederum diese Zeit als Chance sehen, das wieder sehr stark, auch das wertzuschätzen, weil man hoffentlich, ich sag mal, knock on wood, voraussehen kann, dass ich sag mal in 2 Jahren oder hoffentlich schon in einem halben Jahr oder so der normale Konzertmarkt, der wieder anfangen wird und dann diese Art von Musik machen, wieder zu kurz kommen mag. Mhm.
Und wie nutzt du jetzt die Zeit? Arbeitest du ein neues Repertoire? Stellst du Programme zusammen?
So verschiedene Sachen. Also sicherlich dieses Erarbeiten von neuem Repertoire, worauf man einfach Lust hat oder ist sicherlich ein großer Teil davon. Vieles ist auch sowas wie vielleicht Technikübungen machen, zu denen man normalerweise nie kommt. Oder viel Musik hören. Aber für mich ist auch ein zentraler Teil und das ist vielleicht für mich auch, ich bin einfach jemand, der sehr lateral denkt und sehr, sehr gerne in sehr, sehr vielen Sachen irgendwie mit reinmischt. Also auch sehr vielleicht horizontal statt vertikal irgendwie denkt. Auch vielleicht Sachen zu machen, die ich normalerweise nicht machen könnte, die nicht nur was mit Üben zu tun haben, sondern mit Musik zu tun haben, wie zum Beispiel Musik hören von ganz, oder in sich in Musik eintauchen von ganz anderen Kulturen und ganz anderen vielleicht Mentalitäten, wo normalerweise die Zeit überhaupt nicht reicht, um das wirklich zu machen. Und auch wirklich Sachen, die nicht so sehr mit Musik machen zu tun haben, aber natürlich mit dem künstlerisch sein und kreativ sein, was ja in gewisser Weise natürlich wieder total was mit dem Musik machen zu tun hat. Und ich finde es zum Beispiel für mich auch eine ganz große Bereicherung. Ich lebe ja jetzt zusammen mit meiner Schwester zusammen und ihren beiden kleinen Kindern. Und zum Beispiel die Welt aus der Perspektive eines Kindes zu sehen, ist etwas extrem Erfrischendes und etwas, was sehr, sehr stark dann die eigene Perspektive beeinflussen kann und dann auch vielleicht ein paar Ecken weiter die Art, wie man interpretiert, auch beeinflussen kann. Und diese Art, wirklich sehr stark vom Leben beeinflusst zu werden und von den Erfahrungen im Leben beeinflusst zu werden, ist etwas, und vor allem auch so viele Erfahrungen, die man normalerweise nicht machen kann, wenn es nicht sowas gibt wie jetzt gerade, ist auch eine sehr spannende Sache und etwas, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde.
Hm. Du bist ja passionierte Kammermusikerin. Kann man jetzt überhaupt Kammermusik machen? Kann man jetzt proben? Kann man sich treffen?
Also eigentlich natürlich überhaupt nicht. Also es gibt einige Ausnahmen, wo zum Beispiel am Anfang des Lockdowns konnte ich tatsächlich noch eine CD aufnehmen mit eine kammermusikalische CD mit ein paar sehr, sehr tollen Kollegen, die irgendwann mal in ein paar Jahren auf den Markt kommt. Aber also das ging noch, weil es ja unter die Rubrik Arbeit fiel. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht mehr, weil die Auflagen sind ja wieder strenger geworden. Also Kammermusik ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr, sehr schwer ist in der Zeit und was auch ein großes Opfer ist. In gewisser Weise vielleicht die einzige Sache ist, wo man Glück haben könnte, ist, meine Schwester und ich sind beides Musiker, wir wohnen in einem Haushalt, wir können uns so nah sein, wie wir wollen, ist alles legal. Und natürlich, so könnte man natürlich schon zusammenspielen. Ja. Aber das Kammermusik, wie man das so normalerweise kennt, das und auch sowas wie, man trifft sich und spielt mal was zusammen, das fällt natürlich völlig ins Wasser im Moment. Und das ist sehr schade.
Ja, du hast ja eine erste CD aufgenommen, also unter deinem Namen jetzt. Du hast ja vorher schon einige CDs eingespielt mit Kolleginnen zusammen und Kolleginnen, die jetzt im Juni rausgekommen ist, wenn ich richtig in Erinnerung habe, bei Ars. Und das ist eine sehr ungewöhnliche Platte vom Repertoire her. Du hast von Josef Suk aufgenommen, diese 10 Klavierstücke, Erlebtes und Erträumtes, plus das Klavierquintett.
Ja.
Mit Bombenbesetzung, mit Christian Tetzlaff und Tanja Tetzlaff und Florian Donderer, Timothy Ridou. Wie ist es denn dazu gekommen? Also zum einen, warum Josef Suk? Und zum zweiten, warum nicht eine reine Klavierplatte, sondern das Klavierquintett?
Also erstmal zur zweiten Frage, warum eine gemischte CD? Einfach, weil ich wollte, dass die CD auch meine Persönlichkeit widerspiegelt. Und ich sehe das für mich auch absolut in einer 50-50-Korrelation. Ich liebe es natürlich, Solo zu spielen und mag es sehr, sehr gerne, die völlige Verantwortung zu haben, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich etwas, was ich extrem mag auch, aber ich mag es genauso sehr, Kammermusik zu spielen. Das ist mir auch sehr wichtig. Nicht nur, weil ich es mag, mit anderen Leuten zusammen auf der Bühne zu sein. Ich empfinde es als sehr starke Bereicherung. Auch weil ich mag, wofür es steht. Diese Idee von Kooperation auf intimste und direkteste Art und Weise. Ich finde, es ist ein tolles Symbol auch für Kooperation auf globaler Ebene. Und deswegen ist es absolut, wer ich bin. Ich bin jemand, der genauso gerne alleine und solistisch was macht, als auch kammermusikalisch was macht. Und das wollte ich, dass das natürlich in meiner Debüt-CD, dass das widerspiegelt. Warum Josef Suk? Das war auch also ein Wunsch von mir, das war mir schon klar, vor langer Zeit, als ich noch überhaupt keine CD irgendwie in der Mache war, einfach dieser Wunsch, etwas aufzunehmen, was nicht im Standardrepertoire, mal dieses etwas vielleicht unklare Wort Standardrepertoire, irgendwie was nicht im Standardrepertoire ist, etwas, was wirklich eine Bereicherung ist für den Musikmarkt und für den Musikmarkt ist. Und ich wollte auf jeden Fall etwas finden, was entweder gar nicht oder fast kaum aufgenommen wurde. Und ich hatte, also Josef Suk war ein Komponist, den ich schon immer mochte, seit dem ersten Mal, wo ich ihn gehört hatte. Ich habe ihn vielleicht gehört, da war ich 19 oder 20 Jahre alt. Ich habe, glaube ich, das Klavierquartett war das erste, was ich von ihm gehört hatte. Und es gab so einige Komponisten, die ich ganz interessant fand und mit denen ich mich beschäftigen wollte. Und dann, als das Angebot kam, die erste CD aufzunehmen, dann habe ich natürlich mich darauf berufen, habe geschaut, so, oh, wer hat vielleicht interessantes Klavierrepertoire geschrieben? Dann habe ich mir das angehört und ich weiß, bei der Situation mit Suk war es so, ich habe mir seine Werkliste irgendwie durchgelesen und auch natürlich das Klavierrepertoire und habe dann nur diesen Namen gesehen, Erlebtes und Erträumtes, Things Lived and Dreamt auf Englisch, und war sofort sehr, sehr stark so interessiert. Irgendwie der Name hat mir schon irgendwie sehr zugesprochen. Und das lag daran, weil ich bin absolut... Also ich fühle das absolut, dass die, ich sag mal, Lebens- und die Persönlichkeit und der Lebensweg mit der künstlerischen Identität nicht nur nicht voneinander zu lösen ist, sondern sich absolut, das eine beeinflusst das andere, und für mich ist es nicht zu trennen. Also diese Idee, es gibt natürlich Professionalität, wo man das trennen muss, aber ich sag mal, der Prozess des Musikmachens und der Prozess des Musikempfindens lässt sich nicht lösen von seinen Lebenserfahrungen in jedem Moment, in dem man sich gerade in seinem Leben befindet. Und dieser Name Erlebtes und Erträumtes, und als ich da noch so ein bisschen gelesen habe, worum es ging und wie er das geschrieben hat, das widerspiegelt ja genau diesen Gedanken. Und den ich schon immer praktisch instinktiv gespürt habe. Und deswegen habe ich das auch dann ein bisschen gehört, zumindest die Aufnahmen, die es gab, und habe auch die Musik sofort, die Musiksprache, habe ich mich sehr stark mit identifizieren können, und es war dann eigentlich eine Sache von, alles andere war keine Konkurrenz mehr, sondern es war ganz klar, dass das Werk sein würde. Und mit der Kammermusik, er hat ja auch sehr viel tolle Kammermusik geschrieben, und ehrlich gesagt, ich hatte eigentlich vor, das Klavierquartett, also ich hatte gedacht, das Klavierquartett aufzunehmen, weil ich das gehört hatte und es so toll fand, obwohl es einige Aufnahmen davon gab, und dann habe ich die Idee Christian erzählt, der auch ein absoluter Liebhaber von Suk ist. Und er meinte dann so, ja, warum nicht lieber das Klavierquintett? Das ist viel weniger bekannt und es ist ein tolles Quintett. Er hatte das selber, glaube ich, in einem Festival mal gespielt. Habe ich mir auch angehört. Und das ist auch dann sehr besonders gewesen, weil es ist ja ein sehr, sehr frühes Stück von ihm, was er ja mit 18 Jahren komponiert hat und später nochmal revidiert hat. Aber der Impetus kam erstmal von einem 18-jährigen Suk, der natürlich die Welt ganz anders gesehen hat als der Suk, der dann viele Jahre später den Klavierzyklus geschrieben hat, der natürlich so viel erlebt hat dazwischen. Und auch diese Lebensspanne war auch etwas, was mich sehr angesprochen hat.
Wann hat Josef Suk ungefähr gelebt? Also 1870 bis 1930?
Oder also Josef Suk ungefähr. War also verheiratet mit Dvořáks Tochter. Genau. Das heißt, genau zu der Zeit.
Mhm. Also von Johannes Brahms gefördert worden.
Genau, ganz richtig. Also wirklich so absolut spätromantisch. Genau in dieser Zeit gelebt und genau das alles erlebt, was in der Zeit los war.
Kirill Petrenko, der neue Chefdirigent hier der Berliner Philharmoniker, ist ja ein großer Josef Suk-Fan. Und
das kann ja schon mal heißen, dass er eventuell was kann.
Ist da noch mehr zu entdecken?
Absolut. Also allein schon nur im reinen Solo-Klavierrepertoire gibt es so viele Zyklen, die so schön sind. Und was mir besonders gut gefällt, ich habe das ja eben erwähnt, wieso dieser direkte Lebensbezug ist, auch die Namen sind so persönlich. Es gibt Zyklus, es gibt ein Stück, das heißt About Friendship, also über Freundschaft, oder ein Zyklus, der heißt An die Mutter. Also wirklich Sachen, wo man direkt merkt, so, er hat irgendwie, es ist inspiriert von einer Lebenssituation, die wir alle kennen. Wir haben alle Freunde, die uns wichtig sind, oder eine Mutter, mit der wir ein im Idealfall gutes, aber im realistischen Fall natürlich ein sehr, sehr starkes, gemischtes und langes Verhältnis haben. Und das sind alles Sachen, man kennt es. Und dann hört man die Musik, und ich persönlich, weil ich die Tonsprache so einfach so nahbar finde, merke dann auch sofort so, wow, da sind wirklich Lebenslektionen drin, verpackt in diesen Phrasen. Und das ist natürlich ein totales Geschenk als Interpret, das dann nicht nur auf musikalische Weise irgendwie für sich zu nehmen, sondern auch den philosophischen, den therapeutischen Aspekt miterleben zu dürfen und mitlernen zu dürfen dann. Mhm. Das ist überhaupt das Tolle an klassischer Musik, also nicht nur an Suks Musik.
Mhm. Wie ist das am Anfang einer Profikarriere? Muss man sich da auch Gedanken machen, was für ein Profil man sich bildet und wie man auf dem Markt seine Stellung wie finden will?
Ich glaube, es ist absolut wichtig, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als Profil etwas wählt, was sehr authentisch ist. Und was, also das ist meine Meinung und die Art und Weise, wie ich das für mich zumindestens mache, weil ich es anders, glaube ich, nicht machen könnte. Mhm. Es ist auf jeden Fall wichtig, ein Profil zu haben, und das sollte man insofern etablieren, dass man sich fragt, was habe ich denn? Was macht mich denn mich? So, also was ist denn meine Identität und weshalb ist meine Identität wertvoll? Und jede Identität ist wertvoll. Also es ist nicht die Frage, ist meine Identität wertvoll, sondern warum ist meine Identität wertvoll? Und dann darum herum natürlich dann sein Profil zu etablieren. Aber es ist sehr wichtig, sich diese Frage zu stellen. Weil oftmal hat man vielleicht dieses Gefühl von, natürlich habe ich etwas Wichtiges zu sagen. Aber wenn man dann gefragt bekommt, was hast du denn Wichtiges zu sagen, ist es erstmal so eine Frage von, ja, was habe ich denn Wichtiges zu sagen? Also es ist sehr wichtig, sich die Frage zu stellen und dann zu einem Resultat zu kommen, wo man sagt so, okay, das ist meine Stärke und auch das ist meine Leidenschaft. Und darum herum mache ich dann auch mein Profil. Und dann natürlich ist es in gewisser Weise ein Hand-in-Hand-Gehen von bewussten Entscheidungen, aber die bewussten Entscheidungen fallen dann auch in gewisser Weise automatisch, weil sie einen authentischen und ehrlichen Kern haben.
Mhm. Das heißt, du würdest aber auch nicht jede Anfrage jetzt für ein Repertoire annehmen, sondern schon überlegen, passt es nicht?
Ich glaube auch, also auf jeden Fall, ich meine, ich bin im Moment sicherlich noch in einer Phase und auch in einem Alter, wo ich eher, wenn ich etwas nicht verstehe, nicht davon ausgehe, also wenn ich etwas vielleicht nicht mag, so, nicht davon ausgehe, dass ist einfach, dass ich das einfach nicht gut, also dass es einfach nicht mir entspricht, sondern dass ich es vielleicht noch nicht verstehe. Und dass, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann vielleicht doch noch merkt, so wow, da ist etwas, damit kann ich mich identifizieren. Und das war bis jetzt immer der Fall, wenn ich irgendwie mit Repertoire konfrontiert wurde, was nicht ein instinktives, positives Gefühl war, dann war es aber immer so, nach mehr Üben, nach mehr Auseinandersetzung mit dem Werk, merkt man sofort, okay, da gibt es etwas, das drückt mich auch aus. Also das wäre im Moment eher meine Herangehensweise mit sowas. Ich würde Sachen nicht annehmen, weil ich sage, das ist nicht mein Profil, sondern ich würde eher sagen so, wow, vielleicht kann das mein Profil erweitern.
Programmatisch denken muss deine Schwester und du ja auch beim Festival. Ihr habt dieses Festival gegründet vor einigen Jahren auf der Insel Lesbos. Im letzten Jahr hat es überhaupt stattfinden können oder ist das dann...
Ja,
ihr müsstet es ja verschieben.
Genau, also es war uns sehr wichtig, es nicht einfach nur abzusagen und zu verschieben, sondern trotzdem irgendwie ein Zeichen zu setzen. Und es ist stattgefunden, nicht auf die Art, wie wir es geplant hatten, auch nicht mit dem Thema, mit dem wir es geplant hatten, weil natürlich, wir probieren immer das Thema anzupassen, was im Moment auf der Insel und auch in der Welt irgendwie los ist. Deswegen haben wir das Thema verändert. Also ursprünglich war das Thema Odyssee gewesen. Und wir haben das dann verändert, also dieses Odyssee-Programm hoffen wir dann auch in der Zukunft stattdessen irgendwann mal aufführen zu können. Aber wir haben dann stattdessen das Thema Synchronizität gewählt und haben unter diesem Motto dann ein deutlich kleineres Festival, auch in einer anderen Location, mit weniger Musikern, mit einem Livestream, also sehr, sehr, sehr wenig Publikum und Livestream, dann aufgeführt. Aber es war eine so schöne Sache und ich glaube auch, dass man da wieder merkt, die Insel ist vielleicht so ein, in gewisser Weise vielleicht so ein Mikrokosmos und eine Mikrorepräsentation von dem, was auf der ganzen Welt und in Europa und so weiter stattfindet. Und es war wieder so klar zu sehen, dass natürlich ein künstlerisches Zeichen setzen viel, viel wert, also sehr, sehr wertvoll ist. Und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir das trotzdem noch auf diese Weise aufführen konnten.
Und wie sieht es jetzt mit 2021 aus? Ich meine, das ist ja eine Menge Arbeit, eine Menge Organisation, eine Menge Zeit geht dabei drauf, wenn man nicht weiß, ob es wirklich stattfinden kann oder nicht. Was ist das für ein Gefühl? Also, plant ihr wieder ein komplettes Festival jetzt für den Sommer 2021?
Wir planen schon ein komplettes Festival wieder für 2021. Wir haben aber sehr, sehr viel mit Danai. Wir haben oft so Gespräche, wo wir uns auch gegenseitig sagen, das ist auch wirklich vielleicht der große Benefit, das Festival mit jemandem zusammen zu kreieren, die man auf so krasse Weise vertraut. Aber wir sagen uns immer natürlich, es ist schon ein anderes Gefühl, ein Festival zu planen, wenn es so ein Stimmchen hinten gibt, was sagt so, vielleicht fällt es auch alles wieder ins Wasser, man muss dann kurzfristig sich doch wieder anpassen, als wenn man es macht, wie in den letzten Jahren es gewesen, wo man weiß so, wir arbeiten jetzt darauf hin und dann passiert es und dann explodiert die positive Emotion und ist alles fantastisch. Es ist schon ein anderes Gefühl, aber das ist wieder dieser Aspekt von Perspektive und immer wieder sich selber fordern, halt nicht nur vielleicht egoistisch zu denken und sagen so, ja, meine Arbeit wird vielleicht gar nicht gewürdigt, also nicht diesen Gedanken zu haben, sondern die Arbeit ist wichtig und auch wenn sie nicht gewürdigt wurde, ist es nicht deswegen irgendwie wertlos gewesen, sondern es ist trotzdem wichtig, immer wieder darauf hinzuarbeiten, Leuten so ein Erlebnis und uns selber auch so ein Erlebnis möglich zu machen. Selbst wenn wir dann im Juni wieder in der Situation sind, sehr kurzfristig umplanen zu müssen.
Für welchen Zeitraum ist es geplant,
wenn es stattfindet? Für August, das ist ja immer August. Im August, August 2021. Also dieselben Daten, wie sie es immer sind. Also es ist immer so, die Vorkonzerte beginnen ja immer um den 7., 8. August herum und das letzte Konzert ist meistens immer so um den 19. August herum. Und wir planen schon ein vollwertiges Programm mit Thema und allem. Also wenn, ich sag mal, uns da nichts dazwischen kommt, dann freuen wir uns auf eine absolut vollständige, tolle 7. Edition des Festivals.
Mhm. Wie ist das überhaupt, der Konzertkalender jetzt für 2021? Ist der jetzt erstmal gefüllt unter Vorbehalt oder ist es erstmal alles eigentlich frei und man weiß überhaupt nicht, was kommt?
Es ist natürlich eine sehr kuriose Art des Gefülltseins, weil es kommen viele verschiedene Arten von Konzerten zusammen. Es kommen die Konzerte, die schon seit langer Zeit feststanden, wo man jetzt erstmal davon ausgeht, dass sie, sofern es keinen Lockdown gibt, einfach stattfinden so. Dann gibt es die Konzerte, die Livestreams und solche Arten von Sachen sind, die neu dazugekommen sind aufgrund der Pandemie, also auch mit verschiedenen Formaten und anderen irgendwie Ansätzen zum Konzert machen. Und dann gibt es die Konzerte, die verschoben wurden von dem ersten Lockdown beispielsweise, die jetzt sogar manchmal zum zweiten Mal verschoben werden müssen oder vielleicht verschoben unter anderen Umständen. Also es ist eine interessante Mischung an Konzerten und Konzertarten, die zusammenkommen. Und natürlich auch dieser Aspekt von alles könnte sich verändern und alles kann auch noch abgesagt werden und nochmal verschoben werden oder so, die ist natürlich noch da. Und die ist auch vielleicht, also ich muss sagen, für mich, trotz allem Optimismus und aller Perspektive, empfinde ich diese zweite Phase des Lockdowns, also diesen zweiten Lockdown, irgendwie als vielleicht mühsamer und schwerer als den ersten Lockdown im März, weil der erste Lockdown, das hatte noch so ein surreales Gefühl und auch in gewisser Weise, man kannte das ja nicht, man war so, wow, jetzt werden immer Konzerte abgesagt und jetzt habe ich immer mal diese Zeit und es war so in gewisser Weise noch so, dieser Aspekt von dem ganz Neuen hat vielleicht noch ein bisschen das überschattet, dieser Aspekt von ich spiele gerade keine Konzerte, also das war sowas Neues noch und vor allem ist auch in gewisser Weise, man dachte sich so, es wird doch, vielleicht wird es ein Monat oder zwei Monate dauern, aber man war vielleicht noch nicht so, man war sich noch nicht so ganz bewusst, wie lang das dauern wird. Und jetzt bei diesem zweiten Lockdown war das erstmal natürlich eine doppelte Enttäuschung, weil wir hatten alle das Gefühl, dass wir durch diese Hygienekonzepte eigentlich einen Weg gefunden hatte, mit dem man das hinkriegt und der sowohl die Sicherheit beachtet. Und ich meine, ich glaube, es gab null Leute, die sich in Konzerten oder sowas angesteckt hatten. Oder ich hatte irgendwo mal so eine Statistik gesehen, dass in Konzertsälen waren wirklich null Fälle vorgekommen. Wir hatten also, dass man sowohl die Sicherheit beachtet, als auch dieses absolut wichtige und zentrale Erlebnis des Live-Konzerts trotzdem erleben dürfen. Und als das natürlich dann nicht mehr der Fall war und man praktisch diese mit Hygienekonzept besehenen Konzertsäle in die gleiche Tüte gesteckt hat, wie beispielsweise irgendwie eine Bar oder sowas in die Richtung, war das natürlich erstmal nochmal so ein doppelter Schock. Man hat sich ja extra bemüht dagegen und es ist nicht ganz angesehen worden. So. Und dann natürlich, das ist die erste Sache, die natürlich das Ganze schwerer gemacht hat. Und die zweite Sache ist auch dieses, jetzt ist es ja wirklich ungewiss. Ich meine, wir denken immer so, okay, noch bis dann Lockdown und dann wird es natürlich erweitert und nochmal erweitert. Und klar, es gibt diese Impfungssache, die jetzt so einen Hoffnungsschimmer natürlich, und also ich stürze mich sehr auf diesen Hoffnungsschimmer, muss ich sagen. Irgendwie, den gibt es natürlich, aber es fühlt sich in gewisser Weise endlos an. Zumindest für mich fühlt es sich ein bisschen endlos an im Moment. Aber das ist natürlich die negative Seite und dann die positive Seite ist immer wieder sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, so was ist die Chance in dieser Situation.
Eine Sache, die du natürlich jetzt auch in diesem Lockdown machen könntest, wäre ja dein Studium abschließen und den Abschluss machen. Du studierst ja schon, also mit 7 Jahren hast du angefangen bei Karl-Heinz Kämmerling.
Ich will jetzt nicht studieren nennen.
Das ist vielleicht nicht Studium, aber nun gut, du warst ja in diesem Institut für Hochbegabte oder wie immer das hieß, da Karl-Heinz Kämmerling, hast danach dann nach seinem Tod bei Lars Vogt studiert.
Genau.
Und hast, soweit ich ja weiß, immer noch keinen Abschluss, den man ja als Nicht-Profi-Musiker, würde ich sagen, den braucht man ja auch nicht. Wenn du Klavier spielen kannst, dann wozu brauchst du ein Diplom oder ein Magister oder was immer das ist. Wie sieht das aus? Wozu braucht man so einen Abschluss und warum hast du ihn noch nicht?
Also ich habe, ich sollte jetzt mal verteidigen, ich habe immer einen Bachelor-Abschluss. Also ich hab den Bachelor-Abschluss gemacht und bin jetzt im Master. Und das zieht sich tatsächlich ein bisschen gerade. Also erstmal, es ist, glaube ich, naiv zu sagen, dass so ein Abschluss nichts bringt oder dass überhaupt eine Hochschulausbildung unwichtig ist, wenn man Klavier spielen kann. Also das ist, glaube ich, sehr, und das habe ich auch gemerkt, sehr stark gemerkt. Sicherlich kommt es auch darauf an, in was für eine Hochschule man ist. Ich kenne natürlich ausschließlich die Hannover Hochschule, die, glaube ich, sehr, sehr weit ist und sehr, sehr stark sich immer anpasst in den Sachen, die, die gerade im Musikbusiness auch sich verändern. Ich habe also zum allein schon, um ein paar Sachen ganz konkret zu nennen, die sehr, sehr wichtig sind für uns Musiker, sind natürlich nicht nur die, den Hauptfachunterricht, der natürlich nicht nur wichtig ist, sondern an dem das Ganze hängt. Und der Hauptfachunterricht ist ja also der Hauptteil vom Studium. Aber auch zum Beispiel solche Seminare, wo man über Selbstmanagement Sachen bekommt und irgendwie über Social Media und Musik und über Agenturen und über Festivals und über die ganze vielleicht organisatorischere, nicht rein überorientierte Seite des Marktes irgendwie kennenlernt. Und das, also die Hannover Hochschule bietet in jedem Semester mehrere solche Seminare an und bietet sie nicht nur an, sondern die sind auch Pflichtteil des Studiums, ein paar von denen zu besuchen. Und auch andere Sachen, die vielleicht jetzt, zum Beispiel Musikphysiologie, ein Fach, was jeder in Hannover wiederum, jeder Erstsemester besuchen muss im Bachelor, was mir extrem viel gebracht hat, wenn ich irgendwie mal Schmerzen hatte in der Hand, dass ich halt nicht sofort denke, so, okay, das ist es jetzt, ist es vorbei, sondern ganz klar zu wissen, so, ja, vielleicht hast du gerade eine Stunde zu viel geübt oder hast vielleicht dich nicht genug gedehnt davor, diese Dehnungen helfen. Also es gibt viele auch wirklich praktische Sachen, die man im Studium lernt, die sehr, sehr wichtig sind, vielleicht nicht überlebenswichtig, aber ich meine, viele kleine Sachen sind dann vielleicht dann doch überlebenswichtig letztendlich. Deswegen finde ich es sehr, sehr wertvoll, dieses Studium. Jetzt, was den Abschluss angeht, ich meine, es gibt natürlich viele Professuren, die ausgeschrieben werden, wo man meint, irgendwie, ja klar, braucht man einen Abschluss dafür, aber wo natürlich den Wert von einer sehr, sehr weiten Reputation oder vielleicht wichtiger sind, als jetzt nur der Abschluss. Also es gibt da schon sehr starke Ausnahmen, wie es ja auch sein muss, weil ich meine, in dem künstlerischen Lebensweg, der soll ja auch individuell sein. Und der Versuch natürlich, den individuellen Lebensweg, den individuellen künstlerischen Lebensweg irgendwie in messbare Zertifikate und Abschlüsse und sowas zu stecken, ist sicherlich ein wichtiger, um es irgendwie steuern zu können. Aber es ist wichtig, dass es da natürlich auch dieses Verständnis für Ausnahmen gibt, für andere Lebenswege, weil der Wert jemandem, also als Lehrer jemandem was beibringen zu können, ist natürlich nicht abhängig davon, was für einen Abschluss man hat. Warum es bei mir so lange dauert, ehrlich gesagt, ist es eigentlich sehr stark eine Priorisierungssache gewesen. Ich habe auch dadurch, dass ich das Festival aufgebaut habe, also zusammen mit meiner Schwester in den letzten 7 Jahren, also es begann ja eigentlich praktisch mit meinem Bachelorstudium und ist natürlich jetzt immer noch ein sehr zentraler Aspekt. Und ich bin auch dann nach Berlin gezogen und ich meine, in Berlin leben und in Hannover studieren, das ist natürlich auch irgendwie eine Parallele. Aber es ist sicherlich nicht etwas, was mir egal ist. Also ich habe absolut vor, mein Masterstudium abzuschließen. Und zwar, wie gesagt, nicht nur deswegen, weil es immer nett ist, einen Abschluss zu haben, auch weil ich schon dran glaube, dass so eine Hochschulausbildung für eine Musik, generell Ausbildung, ich bin auch jemand, der absolut denkt, dass es wichtig ist, einen Schulabschluss zu haben, auch als Künstler. Ich finde halt all diese Sachen, so dieses Seminare, dieses Wissen, was man sich aneignet, selbst wenn es nicht Wissen ist, was man direkt anwenden wird, wenn es auch nur ein kleiner Aspekt ist, den man da vielleicht so gelernt hat, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig für die generelle Entfaltung. Mhm. Weil eine Künstlerpersönlichkeit muss nicht nur super krass sein Instrument beherrschen oder cool malen können oder so, sondern muss wirklich ein Gefühl dafür haben, also was es heißt, ein sensibler Mensch zu sein. Und das ist alles, das lernt man natürlich, indem man herausgefordert wird. Und so ein Studium fordert einen auch heraus.
Mhm. Du hast ja einen ganz ähnlichen oder denselben Ausbildungsweg beschritten wie deine Schwester, die 4 Jahre mhm. älter ist. Wie war denn das als Kind und als Jugendliche, immer so eine ältere Schwester vor sich zu haben, die eigentlich das Gleiche macht? Immer mittlerweile seid ihr auf Augenhöhe, aber als Kind und als Jugendliche war sie ja immer einen Schritt voraus.
Ja, also es ist ganz interessant, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich die mit am öftesten gefragte Frage, die uns gefragt wird, weil immer man davon ausgeht, so, das muss ja irgendwie konkurrenzmäßig unterwegs gewesen sein, da muss es ja irgendwie zu Spannung gekommen sein, das ist irgendwie viele Leute empfinden das als selbstverständlicher, dass es so ist. Bei uns war es einfach nie so. Also ich kann jetzt auch nicht beschreiben, weshalb es nicht so war. Also ob irgendwie meine Mutter oder mein Vater da irgendwie den entscheidenden, weisen Spruch gegeben hat, dass wir gesagt haben, so nee, wir können ja auch Verbündete sein. Aber es war einfach nicht so. Also ich erinnere mich, als ich noch gar nicht Klavier gespielt habe, also meine ersten, also ein paar meiner ersten Erinnerungen mit vielleicht so 2 oder 3 Jahren, ich habe hier mit 4 angefangen, also muss es von davor gewesen sein, sind wie ich irgendwie im Nebenzimmer irgendein Bild male und ich höre, wie Danai Klavier übt und ich bin mit meinem Au-pair und sage so, ja, ich will auch da rein. Heißt so, nein, deine Schwester übt gerade. Und ich so, nee, aber ich will ja auch spielen, ich will da auch hin. Und auch wie dann Danai, also mit meinem Vater zusammen zu Konzerten ging und ich dann zu Hause bleiben musste. Und ich weiß, seitdem ich denken kann, war es mir ganz klar, dass ich auch dahin gehöre, also in diese Welt auch reingehöre. Und als ich dann angefangen habe zu spielen. Vielleicht muss ich sagen, wenn ich das so reflektiere, ist es auch sehr, sehr stark eigentlich Danai zu verdanken, dass wir so eine nahe und konkurrenzlose Beziehung hatten. Weil ich glaube, das ältere Geschwisterkind kann es vielleicht noch viel, viel stärker steuern. Ich glaube, es liegt in der Natur eines jüngeren Geschwisterkindes, den Älteren oder die Ältere zu verehren. Also es ist erstmal eine sehr selbstverständliche Dynamik, sage ich mal, die, glaube ich, sehr oft vorkommt. Und auch, ich meine, wenn es jetzt nicht das genau Gegenteilige ist, ich will alles anders machen, glaube ich, ist auch dieser Imitationswunsch auch ein sehr unterbewusster und auch sehr verbreiteter. Aber es kommt natürlich oft dazu, dass dann das ältere Geschwisterkind das nicht will oder vielleicht nicht, mach mich doch bitte nicht nach oder sowas. Und dann vielleicht sehr stark und unbewusst irgendwie schon sehr, sehr früh irgendwelche Grenzen aufsetzt. Und das war bei Danai sicherlich überhaupt nicht so. Also ich erinnere mich an Situationen irgendwie mit 4 und 5, wo wir dann zusammen Tonleitern geübt haben und sie mir damit Sachen geholfen hat und wo wir zusammen Konzerte gespielt haben und zusammen Rituale hatten. Also es war schon immer so, dass wir das sehr, sehr stark, also wir haben uns gegenseitig sehr stark gestärkt. Und zwar als selbstverständliche Ausgangssituation. Weil, ich meine, wenn wir dann zusammen ein Konzert gespielt haben, waren wir natürlich beide aufgeregt und fanden es cool, dass man nicht alleine aufgeregt ist, sondern dass man sich da gegenseitig helfen kann und sagen so, ja, wir sind gerade beide in diesem Unterstrom und werden jetzt beide durch diese Sache hindurchgehen. Und ich gehe dann auf die Bühne und Danai ist hinten und irgendwie fiebert mit und dann geht Danai auf die Bühne und ich bin hinten und fieber mit. Deswegen, ich kann verstehen, auch aus der Beobachtung von vielen anderen Geschwisterkindern, die ich kenne, wie man es meinen könnte, dass dieser Konkurrenzgedanke irgendwie selbstverständlich da gewesen sein muss. Aber auf emotionaler Ebene, vor allem was das Musikalische angeht, war es eigentlich für uns immer ein ganz, ganz großes Geschenk. Einfach, dass man das Ganze, also die ganze, ist ja ein sehr, sehr herausfordernder Lebensweg, so dieser künstlerische Lebensweg, dass man das nicht alleine machen musste. Mhm. Und das ist ein großer, großer Schatz eigentlich.
Mhm. Aber wenn heute irgendwie ein Engagement ansteht, ein Beethoven-Klavierkonzert, dann kann nur eine Pianistin engagiert werden. Und insofern, es ist ja schon auch irgendwie ein Wettbewerbsberuf. Und da muss man eine Größe haben oder muss ich irgendwie sehr gut verstehen, dass man sagt, das gönne ich der anderen. Und
ja, also erst genau. Also dieser Gönn-Gedanke ist ein sehr, sehr wichtiger. Und den mussten wir zum Glück nicht lernen, sondern den hatten wir irgendwie. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich meine, auf der anderen Seite kann man auch sagen, irgendwie, wenn man eine Anfrage bekommt und man kann an dem Datum nicht, dann liegt es sehr in der Natur, vielleicht die Schwester vorzuschlagen für die. Und das ist auch vorgekommen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Gedankenbeispiel, sondern das ist ein realistisches Beispiel. Und wenn man jetzt keine Schwester hätte, dann würde vielleicht der andere Musiker nicht mich vorschlagen, sondern vielleicht jemand anders. Also ich sag mal, man kann es auch wieder, es gibt auch Vorzüge. Also und was man sagt, so wenn das Angebot für das Klavierkonzert bekommt, ich meine, wir kriegen schon, also es fragt, also wir kriegen keine Angebote, wo es dann heißt, so ja, entscheidet ihr, wer spielt, sondern es ist schon ganz klar, einer kriegt ein Angebot für etwas und dann spielt man das halt. Also und wir bekommen ja auch oft Duo-Anfragen und so weiter. Also deswegen, auch da ist es wieder die Frage von, klar sind wir sehr auf den ersten Blick vielleicht sehr ähnlich, was vielleicht unsere Äußerlichkeiten angehen. Wir sind beide haben sehr viel Energie und aber vor allem auch, wenn es auf Sachen wie Kammermusik und so weiter angeht, wir sind schon unterschiedlich genug und spielen, und das merkt man, also jeder, der uns bei Konzerten spielen sieht, sagt es sofort, auch jeder, der uns Duo spielen sieht, man merkt es sofort, dass wir auch unterschiedlich genug sind, um auf jeden Fall irgendwie, was man jetzt von Profil und irgendwie Identität angeht, dass wir da jetzt nicht irgendwie ersetzbar sind, sag ich mal. Also diesen Gedanken, es ist ganz klar, dass es das einfach nicht gibt.
Aber jetzt als Karriereweg tatsächlich ein Duo zu machen, also vierhändig oder Klavierduo, wie das ja manche Schwestern machen oder Geschwister machen, das wäre für euch alleine auch nicht genug?
Also wir haben da oft drüber gesprochen und wir wollen uns da einfach nicht darauf limitieren, sondern wir sind so nah, wir können immer, also jedes Mal, wenn die Anfrage ist, Solo und Duo, das ist für uns, ich meine, wir leben jetzt sogar zusammen, also das ist kein Ding, wir müssen das nicht getrennt planen irgendwie, um Duo möglich zu machen. Das geht einfach, wir spielen so gerne zusammen und auch sehr viel zusammen und so einfach zusammen, deswegen ist es eine Sache, die wir sehr super gerne auch machen, aber ich glaube nicht, dass wir das beide ausschließlich machen wollen würden, weil wir da auch einfach sehr, sehr viele andere Interessen haben, auch musikalische Interessen haben.
Ja, wunderbar. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Wollen wir noch mal eine Etage tiefer gehen, zum Abschluss noch mal ein Stück
spielen? Sehr, sehr gerne.
Wir sollten vielleicht noch sagen, was haben wir da vorhin zum Auftakt gehört?
Das war das letzte Prälude von Chopin, von seinem Zyklus der 24 Präluden. Ich habe mir sowieso für dieses Podcast jetzt, für dieses im Rahmen des Lockdowns, zwei Stücke ausgewählt. Auf der einen Seite, das hören wir gleich, ein Stück aus Zucks Zyklus, Erlebnis und Erträumtes, was ich hier auch aufgenommen habe. Aber in beiden Zyklen, sowohl der Zyklus von Zuck, Erlebnis und Erträumtes, als auch die 24 Prälude von Chopin, sind Kompositionen, die komponiert wurden von denen, als sie sich sehr, sehr stark mit ihrem Leben auseinandergesetzt haben. Das war in Chopins Situation, als er in Mallorca, ich sag mal jetzt so, gestrandet war und da eine sehr, sehr schwere Zeit durchgemacht hat, auf allen Ebenen, krankheitsmäßig, in seiner Beziehung, in seiner eigenen Identität, und hat dann da dieses unfassbare Werk geschrieben, diese 24 Prälude, die sicherlich auch sehr, sehr stark vernetzt sind mit der jeweiligen Laune und der jeweiligen Lebenssituation, also an jedem Tag, wie er sich gefühlt hat. Und das ist eine sehr starke Parallele zu der Art des Komponierens, wie Zuck sie auch gemacht hat, als er seinen sehr autobiografisch und tagebuchartigen Zyklus geschrieben hat. Und deswegen fand ich, dass die beiden Stücke eigentlich sehr schön miteinander zusammenpassen.
Ja, dann lass uns runtergehen. Ich folge dir unauffällig. Und sage dann, während wir jetzt hier auf der Treppe sind, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und nochmal Kiwili Dürken, danke für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Genau, es ist jetzt das fünfte Stück aus dem Zyklus Erlebnis und Erträumtes mit dem Untertitel Zur Genesung meines Sohnes.